Du bist gerade achtstellig, machst also mit deinem Online-Shop 10 Millionen und mehr im Jahr und möchtest wissen, was solltest du jetzt machen, um jetzt sicher, planbar und profitabel von 10 auf 30 Millionen Euro Umsatz und mehr zu gehen. Genau darum soll es hier in dieser Folge gehen. Vielleicht bist du aber auch gerade noch siebenstellig, irgendwie so bei 5, 6, 7, 8 Millionen und willst dich einfach schon mal vorbereiten auf das, was dann entsprechend auch noch kommt. Ich hoffe, dann hast du meine vorherige Folge gehört, weil da habe ich genau die Roadmap gegeben, wie du von einer auf 10 Millionen Euro kommst und was in dieser Phase wichtig ist. Jetzt soll es hier strategisch darum gehen, was musst du machen, um von 10 auf 30 Millionen Euro zu kommen. Ja, denn wir von der Evolve Digital GmbH begleiten Online-Shops in verschiedensten Wachstumsphasen als ganzheitlicher Wachstumspartner. Und ein Großteil unserer Kunden, ich würde sagen 80%, sind so irgendwo zwischen 2 bis 20 Millionen Euro. Viele starten bei uns so auf einem kleineren bis mittleren siebenstelligen Level. Und das Ziel ist immer, sie Richtung achtstellig zu bringen. Aber sehr viele, wie zum Beispiel in TurboGrün, betreuen wir über Jahre. Jetzt gab es so seit 4, 5 Jahren sind wir mittlerweile in dem Projekt mit drin, haben alle Wachstumsstufen da entsprechend durchlaufen, sind da mittlerweile hoch achtstellig und haben den Kunden über jetzt knapp 5 Jahre mittlerweile in verschiedensten Performance-Marketing-Bereichen unterstützt, wie aber auch in der strategischen Beratung. Auch dazu gibt es übrigens ein ausführliches Interview auch mit Josia und mir, dem Inhaber von TurboGrün, auch bei YouTube. Auch das verlinke ich vielleicht unten nochmal in den Shownotes, falls sich das Ganze interessiert. Gibt es auch hier als Podcast-Folge, ist Anfang April hier im Podcast erschienen, wo er hier nochmal über seine Reise in die Richtung spricht. Ich möchte dir heute 4 ganz klare Punkte geben, mit denen du zuerst einmal, bevor du jetzt die Werbebudgets aufdrehst, bevor du jetzt überall Gas gibst, viel Ware bestellst, dein Lager nochmal vergrößerst, in Automation und sowas investierst, bevor du das jetzt alles machst, solltest du erst einmal 4 Dinge nochmal berücksichtigen, um dein Fundament zu stärken. Denn auf dem Level jetzt ab 10 Millionen ist es einfach so, dass die richtigen Entscheidungen einen sehr, sehr großen positiven Hebel haben auf dein Wachstum, aber falsche Entscheidungen haben einen genauso großen negativen Hebel. Das heißt, die Fehlertoleranz sinkt, während die Konsequenzen jeder Weichenstellung am Ende halt deutlich steigen. Sowohl positiv als auch negativ. Das ist die gute wie auch die schlechte Nachricht. Aber dementsprechend, wir haben jetzt leider auch in den letzten Jahren immer mal wieder Brands gesehen, die es schnell verschluckt hat vom Markt, die durch irgendwie einen Rechtsfehler oder sowas dann verschwunden sind. Und darüber möchte ich halt eben auch mal berichten, weil das ist ja der Vorteil daran, dass wir natürlich auch über unser Netzwerk, dadurch, dass wir eh relativ viel immer mal links und rechts über den Tellerrand schauen, auch immer wieder sehen, wo geht's denn auch mal schief. Und ich möchte dir jetzt auch mal da 4 Dinge mitgeben, damit du eben diese Fehler nicht machst. Und dann beschäftigen wir uns aber auch dann im zweiten Teil der Folge, wahrscheinlich so in 10, 15 Minuten, mit den Dingen, die Spaß machen. Nämlich, ich habe 8 Hebel mitgebracht, die wichtig sind für dein Wachstum, die du jetzt angehen solltest, weil es jetzt in dieser Phase von 10 auf 30 Millionen eben auch große Hebel für dich höchstwahrscheinlich sein werden. Das so zur Struktur. Lass uns also direkt reinstarten. Also fangen wir an mit den 4 fundamentalen Hebel. Also nicht fundamental, sondern um dein Fundament zu stärken, damit dein Wachstum eben auf einem starken Fundament aufbaut und nicht irgendwann durch irgendeinen Fehler oder durch irgendeine kleine Mini-Katastrophe zur großen Katastrophe wird und dann wie so ein Erdbeben dein Kartenhaushalt ins Wackeln gerät und dann womöglich auch komplett zusammenbrechen kann. Also, Punkt Nummer 1 ist das Thema Rechtliches. Wichtig ist es jetzt, wenn du jetzt eben 10 Millionen Euro und mehr machst im Jahr, jetzt mal zu investieren, um dein rechtliches Fundament zu stärken. Ja? Falls du mich schon länger kennst und vielleicht auch länger zuhörst, dann weißt du auch, dass ich der Meinung bin, dass es beim Thema Recht und rechtliche Sicherheit, du wirst es niemals schaffen, zu 100% in allen Bereichen rechtssicher zu sein. Das heißt, und das ist jetzt hier keine Rechtsberatung, die darf ich eh nicht geben, sondern es ist eher eine unternehmerische Beratung, du wirst immer bei rechtlichen Themen Kompromisse eingehen dürfen und du wirst immer für dich bewerten dürfen, lohnt es sich, da jetzt Geld rein zu investieren, lohnt es sich, da jetzt Zeit zu investieren und du darfst immer für dich Risiko, Kosten und Chancen einfach mal gegenüberstellen und bewerten. Und jetzt ist es aber so, dass auf diesem Level einfach bestimmte Fehler deutlich teurer werden und du halt vielleicht auch nicht mehr so flexibel sein wirst, wenn ja bestimmte Dinge passieren. Und dementsprechend ist es jetzt wichtiger, jetzt hier mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und dein rechtliches Fundament zu stärken, mal ein paar Tausend, vielleicht auch mal ein paar 10.000 Euro in die Hand zu nehmen für verschiedenste Dinge, die ich dir gleich sage. Denn was kann passieren? Ich gebe dir mal ein paar Beispiele, jetzt kein Kunde von uns, aber Pummies zum Beispiel hatte vor gut einem Jahr das Problem, beziehungsweise vor gut einem Jahr wurde es öffentlich, vor gut 2,5 Jahren, also irgendwo Anfang 2024, Ende 2023, hat Pummies ein Anwaltsschreiben bei sich gefunden. Pummies wurde P-U-M-M-Y-S geschrieben, machen so Latschen im Grunde. Und Pummies hatte ein Anwaltsschreiben im Briefkasten von Puma. Und Puma hat im Grunde einfach gesagt, hey, einige Verbraucher verstehen vielleicht nicht, dass Pummies jetzt nicht zu Puma gehört. Es gibt da eine Verwechslungsgefahr. Einige Verbraucher könnten davon ausgehen, dass es sich hier irgendwie um Schwestermarken handelt von Puma. Und dementsprechend haben die darauf geklagt. Und jetzt ist halt die Frage, ob jetzt ein Pummies jetzt Bock hat, gegen Puma vorzugehen, die einfach eine viel größere Rechtsabteilung haben oder die überhaupt eine Rechtsabteilung haben. Du wirst ja mit deiner Brand jetzt höchstwahrscheinlich keine Rechtsabteilung haben. Und die kurze Antwort ist, das kann man mal probieren. Man kann da auch mal ein bisschen zurückboxen. Aber am Ende muss man da einen schnellen Kompromiss finden oder halt lieber 3 Schritte zurückgehen und dem Schlag ausweichen. Weil man wird am Ende sehr, sehr viel Geld, Nerven und Co. bezahlen. Und auch hier war es so, es gab eine rechtliche Auseinandersetzung, die ging über 1,5 Jahre, Gerichtsverhandlungen, Anwaltskosten und Co. Und am Ende gab es eine Einigung, dass Pummies jetzt quasi weiterhin Pummies heißen darf, aber nicht mit U, sondern mit A. Ja, also hier wirklich ein sehr, sehr guter Kompromiss in dem Fall, aber so gut muss es nicht immer laufen. Ich hatte zum Beispiel mal in einem Google-Training die Inhaberin von schlafwelt.eu war es, glaube ich. Und die haben halt, das ist jetzt schon länger her, wann war das, 5 oder 6 Jahren, habe ich in Hamburg bei Google selbst in der ABC-Straße ein Training gegeben. Und da hat sie mir dann die Geschichte erzählt. Und die Geschichte war, dass die eben über schlafwelt.eu war es, glaube ich, eben Betten, Matratzen und Co. verkauft haben. Und irgendwann kam Otto, also der Otto-Versand, auf die Idee zu sagen, ach ja, ich sichere mir jetzt die schlafwelt.com und mach darüber auch deinen eigenen Online-Shop auf. Und Otto hat natürlich mit seiner ganzen Macht und Power, mit seinem ganzen Zielgruppenbesitz, mit seiner ganzen Marketing-Power natürlich relativ schnell auch ein relevantes Volumen über die schlafwelt.com erzielt. Das hat am Ende bei der Schlafwelt.eu dazu geführt, dass die Hälfte der Support-Anfragen gar nicht schlafwelt.eu-Anfragen waren, sondern Support-Anfragen von Otto waren. Und falls du auf Otto bist, dann weißt du, dass Otto-Kunden nicht unbedingt die einfachsten sind. Die sind relativ reklamationsstark. Und die haben einfach nur genervt. Und der Kundensupport hat im Grunde einen doppelten Aufwand gehabt, wurde nur genervt von Kunden, die gar keine Kunden bei denen waren. Das war ein Riesenproblem. Mittlerweile, jetzt 4, 5 Jahre später, ist es so, dass es schlafwelt.com bei Otto wohl nicht mehr gibt. Also da gibt es, die Seite ist noch aufrufbar, aber Otto betreibt diese Seite wohl nicht mehr. Aber, long story short, was du machen solltest, ist jetzt in dieser Phase, einmal zum Beispiel deinen Markennamen zu prüfen und den dann entsprechend auch mal zu schützen und das nicht nur irgendwie deutschlandweit, sondern im Idealfall auch irgendwie Europa oder weltweit. Dann solltest du deine Produkte mal rechtlich prüfen, auf irgendwie Kennzeichnungspflichten, Inhaltsstoffen, sind deine Werbeaussagen grundsätzlich compliant, also grundsätzlich auch rechtssicher. Dann solltest du, das was ich gerade am Schlafweltbeispiel gesagt habe, solltest du mal deine relevanten Domains sichern, wenn du es eh noch nicht gemacht hast. Das heißt mal die .de, die .at, die .ch, die .com und falls du jetzt international schon planst zu expandieren, dann natürlich auch gleich die .it, und die .es und eben für die anderen Länder. Und dann solltest du für deinen Shop nochmal eine Rechtsprüfung beauftragen, einfach um da eine einmalige Investition mal zu tätigen, aber um dauerhaftes Risiko einfach nochmal zu minimieren. Ja, gegebenenfalls gibt es in deinem Case, wenn du jetzt im Gesundheits- oder Food-Bereich bist, nochmal Sonderthemen, die man nochmal zusätzlich prüfen lassen kann, aber das solltest du auf jeden Fall tun. Gerade beim Thema Produkt, um dir noch eine weitere Story zu erzählen, das war jetzt wirklich auch ein Kunde von uns, jetzt nicht nur irgendwie ein Workshop-Teilnehmer oder eine Story, die ich mal am Rande gehört habe. Wir haben zu Corona-Zeiten einen Shop aufgebaut, der Masken verkauft hat, FFP2-Masken. Ja, es war am Ende mal ein Hilfeschrei von einem Unternehmer aus Köln und die hatten im Grunde ja auch die Goldader gerochen zu Corona-Zeiten und haben so ungefähr für 500.000 Euro Warenwert haben die FFP2-Masken bestellt. Und dann war es aber so, dass das Thema relativ wichtig mal war. Dann gab es den ersten Lockdown. Aber bis die ganzen Masken dann zertifiziert waren, war der Lockdown schon wieder vorbei und im Sommer, im ersten Corona-Sommer, wollte eigentlich keiner mehr was von Masken wissen. Egal. Wir haben die am Ende unterstützt. Das war ein Riesenerfolgsprojekt. Wir hatten teilweise Rekordwerte, wo wir über 100.000 Euro Adspend am Tag hatten, mit einem ROAS so Richtung 5, 6. Und das bei einer richtig gigantischen Marge, wo ich nur irgendwie so 10% Wareneinsatz habe. Also war richtig, richtig geil. Aber es gab dort einen Fall, und zwar wurde diese Maske vom TÜV geprüft. Ich weiß nicht mehr, ich glaube TÜV Rheinland oder sowas war es. Vielleicht war es auch TÜV. Egal. Auf jeden Fall irgendein TÜV in Deutschland hat diese Maske halt geprüft. Und am Telefon gab es dann wohl die Frage, ob, also vom Inhaber von dem Unternehmen, ob wir denn jetzt halt das TÜV-Siegel auch nutzen können im Marketing, auf den Verpackungen und so weiter. Ja, ja, dürfen wir wohl. Ist ja auch TÜV geprüft. Also denn wurde das TÜV-Siegel, also TÜV sowieso was geprüft, wurde auf alle Verpackungen auch gedruckt. Es wurde natürlich im Marketing auch verwendet, weil wir haben ja das okay bekommen, dass wir das da dürfen. Und long story short, dieser Ansprechperson beim TÜV wurde irgendwann gewechselt, es gab einen Mitarbeiterwechsel und die nächste Person beim TÜV hatte halt richtig, richtig Haare auf die Zähne und hat sich das Ganze als super ersten Präzedenzfall genommen, um am Ende das Unternehmen, also unseren Kunden, dann richtig fett anzuschwärzen. Es gab eine riesige Abmahnung, die natürlich auch, weil wir auch dicke Umsätze gefahren haben, dann halt echt teuer war und dann ja nahezu ja alle Gewinne, die erwirtschaftet wurden, dann am Ende aufgefressen wurden. Und ja, das war halt sehr, 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 sehr traurig und schade. Das heißt auch hier, wenn du da bestimmte Siegel oder ähnliches verwendest, prüf nochmal, ob du die auch sauber verwenden darfst. Wenn da gab es damals nur eine mündliche Zusage, ja, und es wurde aber nicht sauber verschriftlicht und dementsprechend, ja, waren wir da. Oder war unser Kunde dann da leider im Unrecht und dann ging es länger hin und her. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr exakt, auf welchen Betrag man sich da nachher geeinigt wurde. Das hat sich so lange wie Gummi gezogen, dann war das Thema FFP2-Masken ja eh dann irgendwann tot. Aber es hat richtig, richtig Geld und Nerven gekostet. Und das soll halt nicht sein. Deswegen hier unbedingt mal verschiedene Dinge bei dir prüfen und da einfach mal überlegen, wo kannst du halt vielleicht Probleme haben. Eine weitere Sache ist, die ich auf diesem Level oft sehe, ist, und das ist jetzt Punkt 2 vom Fundament, dass man hier aufhört, Marke und Produkt weiterzuentwickeln. Ein gutes Beispiel von uns ist jetzt Turbogrün und Kältebringer, also jetzt ein Positivbeispiel, die immer wieder an ihrem Produkt arbeiten. Kältebringer macht Klimaanlagen, mit einem Zweitshop Bringer Germany machen die auch dann entsprechend Heizungen und Co. Und die entwickeln die ganze Zeit das Produkt weiter, versuchen jetzt bei Turbogrün in dem Fall Rezepturen, Körnungen und Codes weiterzuentwickeln, im Marketing Botschaften weiterzuentwickeln und Co. Bei Kältebringer ist es einfach so, die versuchen immer das beste Gerät im Markt für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu realisieren und da entwickeln die sich stetig weiter, die leben quasi im Produkt und haben das auch nie aufgehört. Aber was ich erlebe, dass irgendwann ab einem bestimmten Level man so ein bisschen dick, fett und faul im Produkt wird und man sich selbst überschätzt, weil es läuft ja. Und das Problem ist aber, dass wenn du achtstellig wirst und wenn du Multimillionen machst, 20, 30, 40, 50 Millionen im Jahr, dann wirst du irgendwann wirklich zur Marke und ganz, ganz viele Menschen kennen dich. Aber auch ganz, ganz viele andere Unternehmen fangen an, dich zu kennen, fangen an, dich zu analysieren und fangen an, von dir zu kopieren. Das heißt, die werden mal eine Testbestellung machen, die werden sich deine E-Mail-Flows anschauen, die werden sich deine Ads anschauen, die werden aber auch dein Produkt einfach mal kaufen und analysieren und von dir auch kopieren. Und das passiert immer wieder. Und das bedeutet, wenn du dir in dieser Größe einen Vorsprung erarbeitest, dann besteht dieser Vorsprung irgendwo nur zwischen 6 bis 24 Monate. Abhängig davon, wie groß deine Markteintrittsbarrieren sind. Ja? Wenn du ein super technisches Produkt hast, wie jetzt zum Beispiel ja, eine Klimaanlage, dann hast du diesen Vorsprung vielleicht ein bisschen länger, vielleicht dann 12, 24 Monate. Wenn du aber ein relativ einfaches Produkt hast, beispielsweise du bist im Print-on-Demand-Bereich und verkaufst einfach nur irgendwie geile Motive, coole bedruckte Kerzen, coole bedruckte Notizbücher oder ähnliches, wo ich einfach nur mit einem Spruch klauen kann, der auch vielleicht schwerer zu schützen ist, dann wirst du sehr, sehr schnell kopiert werden und dann ist halt nach 6 Monaten hast du schon einen Vorsprung weg und dann kopieren das die anderen in der Regel ähnlich. Deine Werbeaussagen werden plötzlich schlechter funktionieren, deine Conversion Rate wird sinken und andere fangen dann auch noch an, ein sehr ähnliches Produkt zu einem niedrigeren Preis anzubieten und dann bist du in so einer Abwärtsspirale. Das heißt, hier ist es wichtig, dass du immer noch im Produkt stark bleibst, immer noch dein Produkt weiterentwickelst, immer noch nah am Kunden dran bleibst, immer noch deine Alleinstellungsmerkmale weiter stärkst und immer noch auch den Markt im Blick hast und da immer weiter dran bleibst und eben nicht dick, fett und faul wirst. Das heißt, hinterfrag dich jetzt einfach mal objektiv, was macht dein Produkt wirklich besser im Vergleich zu den 4, 5 anderen, die du einfach online findest und du dich googelst. Das könnte eine Hausaufgabe für dich sein. Punkt Nummer 3 fürs Fundament, jetzt hier von 4, ist das Thema Finanzen und Warenmanagement. Du solltest jetzt auch hier nochmal weitere Kennzahlen, im Idealfall tagesaktuell im Blick haben. Das eine ist, du solltest dein CM3, also deine Contribution Margin 3 oder dein Deckungsbeitrag 3 tagesaktuell wissen. Das heißt, du solltest wissen, auf Werbekanalebene, was generierst du an Überschuss nach Abzug von Produktkosten, Fulfillmentkosten, Retourenquoten, Paymentgebühren, dann bist du beim Deckungsbeitrag 2, nach Abzug von Werbekosten, was bleibt hängen? Und ein grober Benchmark sollte sein, du musst hier minimum mal auf über 15% sein, die hängen bleiben. Denn du wirst als Online-Shop ja dann, oder als E-Commerce-Unternehmen, dann ja auch noch Fixkosten haben. Du wirst eine Halle mieten, Maschinen mieten und so weiter und so fort. Unsere Kunden, die sehr, sehr gesund von irgendwie 10 auf 30, 40, 50 Millionen Euro gegangen sind, haben in der Regel einen CM3, der auch deutlich über 15% liegt, eher so Richtung 20-30%, weil ich dann halt nochmal so um den Daumen 10% irgendwo nochmal zusätzliche Fixkosten und andere Investments habe und dementsprechend solltest du das als Kennzahl für dich wissen. Eine weitere Sache, die du für dich wissen solltest, ist der sogenannte Cash Conversion Cycle. Was bedeutet das? Das ist im Grunde der Zeitraum von, du bezahlst quasi deine Ware, die du einkaufst, bis wann ist quasi das Geld, wenn der Kunde die Ware kauft, bei dir auf dem Konto. Heißt, ich bestell heute Ware, die Ware ist in 7 Tagen bei mir, die Ware ist dann in 7 Tagen verkauft und in 7 Tagen ist das Geld auf meinem Konto, dann wäre mein Cash Conversion Cycle 3x7, also 21 Tage lang. Und diesen Cash Conversion Cycle, je nachdem wie deine Liquidität aussieht und wenn deine Liquidität sehr eng ist, dann solltest du diesen entsprechend optimieren. Wie kannst du den optimieren? Ja, indem du zum Beispiel deine Zahlungsziele bei deinen Lieferanten zum Beispiel optimierst. Ja, dann stell dir vor, ich kaufe jetzt heute die Ware ein, aber bezahle sie jetzt nicht im Voraus, sondern bezahle sie vielleicht erst in 30 Tagen. Und innerhalb der 30 Tage habe ich vielleicht schon den Kunden gewonnen, das Geld schon aus dem Konto. Dann baust du dir im Grunde so eine Art Flywheel Perpetuum Mobile eigentlich auf, weil du schiebst vorne Geld rein, beziehungsweise bist du das Geld, bevor du das Geld reingeschoben hast, hast du schon wieder neues Geld bei dir auf dem Konto. Weil du bezahlst die Ware erst in 30 Tagen, hast aber die Ware schon verkauft und das Geld bei dir auf dem Konto in 20 Tagen. Das heißt, das solltest du, je nachdem wie deine Liquiditätslage ist, für dich entsprechend optimieren. Zum Thema Lieferanten, Verhandlungen mit Lieferanten, komme ich aber nachher auch nochmal bei den Wachstumshebeln drauf zurück. Dann ist es in dieser Phase des Wachstums ultra wichtig, dass du immer deine Lagerreichweite kennst. Ich habe es immer mal wieder erlebt in Wachstumsphasen, wir hatten das bei Turbogrün zum Beispiel auch schon, dass wir in der High Season dann doch die Werbeperformance deutlichst übertroffen haben als das, was erwartet war. Und dann skaliert man ist super profitabel auf den Ads und dann aber irgendwann kommt die Rückmeldung vom Kunden, oh, wir sind ausverkauft, wir haben gar keine Ware und die nächste Ware kommt erst wieder in 14 Tagen. Und das ist dann doof, ja, da muss man entweder die Werbeanzeigen deutlichst runterfahren oder muss sie im schlimmsten Fall sogar abstellen, was schlecht für Algorithmen ist, was schlecht irgendwie auch für den Umsatz natürlich ist. Und man muss dann womöglich noch auf der Webseite kommunizieren, es dauert jetzt länger mit der Lieferung, was wiederum schlechte Auswirkungen auf die Conversion Rate hat. Und das ist immer schlecht. Das heißt, du musst tagesaktuell deine Lagerreichweite kennen. Minimum mal wochenaktuell, dass du immer am Ende der Woche weißt, wie viel Lagerreichweite hast du denn noch auf welchen Artikeln. Und natürlich auch, wie ist grundsätzlich deine Umschlagskraft von deiner Ware, also wenn du jetzt weißt, hey, ich habe noch Ware, irgendwie habe ich jetzt noch 5000 Stück auf Lager, ja, und du weißt natürlich, wie schnell sich dieser Artikel dreht, dann kannst du daraus ja deine Lagerreichweite berechnen und weißt, hey, wie viel Reichweite, wie viel Ware hast du natürlich auf Lager. Ich könnte dir da jetzt einen groben Zielkorridor definieren. Im Idealfall hast du irgendwie so 6 bis 10 Wochen Lagerreichweite. Das ist aber am Ende natürlich gebundenes Kapital und es hängt am Ende auch davon ab, einfach wie schnell sich deine Ware dreht, wie saisonal du bist. In manchen Fällen macht es halt auch einfach Sinn, wenn ich sehr kurze Lieferzeiten bei Lieferanten habe, auch nahezu gar keine Lagerreichweite zu haben. Das muss man einfach auf dem Einzelfall am Ende entscheiden. Aber am Ende, du brauchst eine klare Übersicht über deine Lagerreichweite und das natürlich gepaart mit einem Forecast-Modell, Welche Nachfrage erwartest du? Welche Umsätze erwartest du? Welche Verkäufe erwartest du? Auf welchen SKUs? Denn damit in Kombination kannst du immer dafür sorgen, dass du genügend Ware da hast und dass du eben nicht out of stock gerätst. Das heißt, da brauchst du ein klares System. Gehe ich jetzt mal weg von Finanzen und Warenmanagement. Wir gehen jetzt nochmal in den vierten und letzten Punkt hier beim Thema Fundament jetzt in dieser Wachstumsphase. Ein großen Fehler, den ich sehe, ist, dass man sich in dieser Wachstumsphase zu sehr an bestimmte Dinge bindet. Und auch da hier gleiche Story bei Turbogrün wie auch bei Kältebringer sind beides Leute, die so in den letzten Jahren immer so Jahr für Jahr verdoppelt bis verdreifacht haben. Und beide hatten mal drüber nachgedacht, eine Halle zu kaufen, also ne, eine Lagerhalle zu kaufen, weil es beides Produkte sind, die jetzt nicht so leicht zu verschicken sind. Ne? Also irgendwie 20 Kilo Sack Dünger oder eine Klimaanlage zu verschicken, ist jetzt nicht ganz so trivial. Das kann ich nicht so einfach an den Fulfiller auslagern. Aber beide haben sich am Ende dagegen entschieden. Und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Denn beide sind relativ schnell von ein paar tausend Quadratmeter Lager. Also bei Turbogrün weiß ich genau, die waren vor 2-3 Jahren noch auf ein 2000 Quadratmeter Lager und sind jetzt in ein Lager umgezogen mit etwas mehr als 10.000 Quadratmetern. Und das kann ich halt nicht machen, wenn ich mir selber irgendwie eine Halle kaufe und daran auch irgendwie gebunden bin oder dann fange ich an, irgendwann mein Geschäftsmodell zu verändern und ich werde plötzlich nicht mehr reiner E-Commerce-Unternehmer, sondern werde wieder Vermieter von einer Lagerhalle. Das willst du nicht. Das heißt, wenn du konstant Jahr für Jahr um 50%, 100%, 200% wächst insgesamt, dann schaff dir bitte nicht irgendwie riesig viel Lager und riesig viel Maschinen an, sondern sorg dafür, dass du flexible, kündbare Mietverträge hast mit einer maximalen Laufzeit von irgendwo 3 Jahren. Dasselbe gilt für Maschinenparks und Co. Das heißt, diese eher zu leasen oder sich günstig kleinere Maschinen zu kaufen, aber jetzt nicht irgendwie einen riesen Maschinenpark aufzubauen oder wenn, dann sollte der halt umziehbar sein und auch für die Zukunft gut funktionieren. Dasselbe gilt, da geht's ums das Thema Mitarbeiter. Auch das sehe ich oft als Fehler, dass zu viele Festanstellungen gemacht werden. Gerade wenn ich ein Geschäft habe, was sehr saisonal ist. Ja, beispielsweise bei Turbogrün ist es so, dass natürlich im November, Dezember und Januar, da wird einfach fast kein Umsatz generiert. Das heißt, das gesamte Team muss einfach mitfinanziert werden. Klar können die Leute schon Dinge vorbereiten im Marketing und so weiter und so fort. Aber ich habe natürlich einfach eine niedrigere Effizienz, weil im November, Dezember, Januar einfach nicht viel Umsatz da läuft. Oder es ist so, dass oft zu viele Leute eingestellt werden und ich mir dann so einen riesen Overhead generiere, der vielleicht gar nicht unbedingt notwendig ist. Und ich stelle mir vielleicht jemanden ein, der mega TikTok-Guy ist, aber TikTok ist dann doch am Ende der Kanal, der gar nicht so gut funktioniert. Und man ist dann irgendwie unflexibel. Das heißt, es ist noch wichtig, gerade in dieser Phase von 10 auf 30 Millionen, deswegen habe ich es extra von 10 auf 30 Millionen benannt, hier flexibel zu sein. Das heißt, mieten, leasen, outsourcen, solange du konstant irgendwie 50% plus wächst. Ja? Wenn möglich, den Fulfillment-Dienstleister für die Logistik nutzen. Beispielsweise bei Olivenzauber ist es so, dass wir für das meistverkaufte Set hat Sven sich einen Fulfillment-Dienstleister mit dazugeholt, wo er quasi nur dieses Set gelagert hat. Wann immer nur dieses Set bestellt wird, wird das über den Fulfiller fulfilled. Alle anderen Einzelmischbestellungen werden quasi über sein eigenes Lager fulfilled. Auch so kann man versuchen, natürlich zwischenzeitlich mehr Kapazität aufzubauen, aber auch flexibel zu sein. Weil Sven hat auch gesagt, er will halt diesen Sprung jetzt von irgendwie einem 1.000 auf einen 5.000 oder 3.000 Quadratmeter Lager, den will er vermeiden und will halt direkt auch eben auch auf das 10.000 Quadratmeter Lager gehen und macht halt diesen Sprung dazwischen, weil Umzug kostet auch wieder Geld, halt über den externen Fulfiller. Dasselbe geht aber auch bei Bürogemeinschaften, also beziehungsweise bei Büroflächen, auch da vorsichtig sein, sondern eher über Bürogemeinschaften, Coworking-Geschichten nachdenken oder halt einen Teil des Teams, gerade Marketing und Co., halt über Homeoffice-Regelungen beschäftigen. Da würde ich halt versuchen, flexibel zu sein. Ja, das sind Dinge zum Thema Fundament. Das heißt, rechtliches absichern, gleichzeitig an deiner Marke und deiner Produkt und an deinem Produkt weiterarbeiten, sauberes Finanz- und Warenmanagement und gleichzeitig nicht zu heftige Verbindlichkeiten und Fixkosten hochpushen, um einfach die nächste Wachstumsstufe auch noch schnell gehen zu können. Dann ist es eher so, dass man ab 30 Millionen Euro Jahresumsatz dann anfängt, halt wirklich alles Mögliche in-house zu holen und Agenturen, Freelancer holt man halt nur nochmal rein für ein Sparring oder um ein neues Thema mal über 6-12 Monate halt aufzubauen. Genau dasselbe machen wir jetzt auch gerade bei Turbogrün zum Beispiel. Also wir haben jetzt 4 Jahre das Thema Google Ads bei denen betreut und jetzt geben wir es ans Team zum Beispiel ab und sind noch operativ rein im Native-Bereich, also bei Taboola und Outbrain und Co., Advertorials und so weiter für die, jetzt noch operativ im Boot, aber sonst halt im Consulting und Sparring. Kommen wir jetzt zu den Themen, die nochmal deutlichst mehr Spaß machen, nämlich das Thema Wachstum. Und auch da habe ich jetzt wieder 8 wichtige Punkte mitgebracht, die wichtig sind für dein Wachstum, damit es eben, und das ist mir wichtig, planbar, nachhaltig und profitabel passiert. Und der erste hier von 8 Punkten hier im Thema Wachstum ist wieder einer, wo es ums Thema Zahlen und Tracking geht, weil es einfach wichtig ist. Und das Thema ist, wenn du so auf dem Level bist, wo du so 10 Millionen, 20 Millionen machst, also eine gute Million immer im Monat, ja, und du hast irgendwie so 100, 200, 300.000 Euro Adspend, je nachdem, auf welchem Level du halt bist. Also bei 10 Millionen hast du hoffentlich nicht 300.000 Euro Adspend im Monat. Aber dann hättest du ja irgendwie 3,6 Millionen Euro Adspend im Jahr und damit ein Drittel deines Umsatzes wäre Adspend. Das wäre ein bisschen heavy. Aber egal, wenn du auf dem Level bist, dann ist es so, dass deine Customer Journey in der Regel deutlich komplexer wird. Ja, das heißt, dass auch ein Attributionstool dir hilft, ja, wie ein AdMetrix, Triple Whale, Tracify, Hyros und Co. Aber du brauchst nochmal etwas mehr, weil Customer Journeys zwischendurch abbrechen, Customer Journeys werden länger. Ja, du hast vielleicht vorher eine durchschnittliche Customer Journey Länge von 7 Tagen gehabt, jetzt schaltest du aber nochmal Native auf, du schaltest YouTube im Top-of-Funnel-Bereich auf, deine Customer Journey wird einfach länger und wenn die Customer Journey einfach länger als 7 Tage dauert, also mal 14, 30 Tage und ähnliches, dann ist es einfach so, dass du nicht immer die komplette Customer Journey tracken wirst. Oder es passiert auch was über Empfehlungen, der Nachbar empfiehlt das Produkt von dir und so weiter und so fort. Und dementsprechend brauchst du weitere zusätzliche Informationsquellen, um dein Marketing richtig zu bewerten. Und eine Sache, die du jetzt hier einführen solltest, neben einem Attributionstool, was du hoffentlich schon hast, und neben einem Post-Purchase-Survey, ist, dass du jetzt Inkrementalitätstests machen solltest. Ja? Das bedeutet, was ist ein Inkrementalitätstest? Du testest quasi auf einer bestimmten Region, auf einer bestimmten Kohorte etwas, was du auf einer anderen Kontrollgruppe nicht testest und schaust dann, wie verhält sich deine Testgruppe zur Kontrollgruppe. Ein Beispiel ist, du könntest zum Beispiel mal für das Bundesland Nordrhein-Westfalen könntest du einen bestimmten Werbekanal abschalten oder eine bestimmte Werbekampagne eben nicht aufschalten. Und für alle anderen 15 Bundesländer schon. Und schaust dann halt, wie performt dann jetzt halt Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu allen anderen Bundesländern in Bezug auf Umsatz, MER und Co. Auch ein Beispiel ist zum Beispiel Turbogrün. Da sind wir jetzt in den Einzelhandel gegangen mit dem Projekt. Da wird jetzt auch TV-Werbung geschaltet. Und die Frage ist ja, wie bewerte ich TV-Werbung? Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten? Gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass man sich immer, wenn jetzt im TV die Werbung läuft, man sich immer danach die 5 Minuten nach dem TV-Werbespot halt anschaut und dann halt bewertet, wie sehr ist dadurch auch am Ende der Umsatz und Co. gestiegen und gibt es auch wieder Tools für, mit denen man das messen kann. Aber eine Sache, die wir hier erwarten, ist, dass es ein Abdriften gibt von TV-Werbung nicht nur in Richtung Online-Shop, sondern auch in Richtung Einzelhandel. Und was hier jetzt gemacht wird, ist, wir schauen jetzt hier quasi, dass wir in bestimmten Regionen, wo Turbogrün im Einzelhandel ist, hier TV-Werbung aufschalten, aber in anderen nicht. Und jetzt wird quasi der Einzelhandelsumsatz verglichen von den Regionen, wo TV-Werbung aufgeschaltet wird, mit den Regionen, wo keine TV-Werbung aufgeschaltet wird. Und dann vergleichen wir einfach mal 50 TV-Filialen mit 50 Nicht-TV-Filialen und schauen, ob in den Phasen, wo TV-Werbung geschaltet wird, der Umsatz deutlich gestiegen ist von den Filialen. Und dementsprechend kriegen wir dadurch über diesen Test heraus, wie groß ist der Einfluss von TV auf den Umsatz im Einzelhandel. Ja, das sind Tests, die man ab diesem Level halt fahren kann und in manchen Teilbereichen halt auch machen sollte. Ja, denn ich gebe nur mal ein Beispiel auch im Bereich Google Ads. Du wirst jetzt hier wahrscheinlich in dem Level auch Brandkampagnen haben. Das heißt, du wirst eine Suchbrandkampagne haben und hoffentlich eine Shopping-Brandkampagne, mit der du deine Brand einmal schützt. Aber damit auch jetzt nicht in deine Standard-PMAX-Kampagne oder sowas dein Shopname einfach reinläuft und du deine Conversion-Daten irgendwie verwässerst. Jetzt ist es aber vielleicht auch schon so, dass du im Monat 3, 4, 5.000 Euro Adspends in deine Brandkampagne reinsteckst oder mehr. Und jetzt ist ja die Frage, ob sich diese 5.000 oder 10.000 Euro Adspend, ob sich die halt lohnen. Wir haben Kunden, da haben wir teils fünfstellige Adspend auf Google Brand Traffic. Aber weil wir in den anderen Kampagnen ja auch 150.000, 200.000 Euro Adspend haben, das heißt, der Brand Traffic Anteil oder das Brand Traffic Budget im Google Ads Kosmos ist halt nie mehr als irgendwie, ne, 10% vom Gesamtbudget. Aber trotzdem könnte man sich ja fragen, wenn ich jetzt 10.000, 20.000 Euro, ich erhöhe jetzt gerade die Zahl, weil wir haben Cases, wo das so ist, wenn ich jetzt 10.000, 20.000 Euro auf den eigenen Markennamen ausgebe bei Google, lohnt sich das überhaupt für den Mehrumsatz? Und eine Möglichkeit vom Test wäre jetzt halt einfach mal in bestimmten Bundesländern einfach mal den Brand Traffic ausschalten und mal schauen, was macht das halt mit bestimmten Kennzahlen aus auf dem jeweiligen Bundesland. Und so kriege ich über diesen Inkrementalitätstest heraus, lohnt sich denn wirklich dein Brand Traffic? Wenn ich herausfinde, nein, dann kann ich diese Kampagnen abstellen und mir halt die 3, 4, 5, 10, 20.000 Euro, was es dann auch immer ist, Werbebudget kann ich mir dann halt sparen. Also ein sehr, sehr lukrativer Test kann das halt sein. Schluss mit Daten. Lass uns jetzt in den zweiten von 8 Wachstumshebeln reinkommen. Das ist jetzt das Thema Retention. Auf diesem Level bist du einfach schon eine Marke, die hoffentlich auch von deinen Bestandskunden gefeiert wird. Das heißt, du solltest jetzt hier noch tiefer reingehen in das ganze Thema Retention. Denn ein Neukunde wird jetzt hier auf diesem Level tendenziell eher teurer, weil du deine Customer Journey auch verlängerst, weil du in viel kältere Zielgruppen rein musst. Und um das hinten raus zu monetarisieren, lohnt es sich jetzt noch mehr in Bestandskundenmarketing zu investieren. Deswegen haben auch Kunden, zum Beispiel einen Reishunger, haben 2 Mitarbeiter, die Vollzeit nur auf dem Retention-Thema sitzen. Ja, das heißt, sie machen den ganzen Tag nichts anderes als irgendwie E-Mail-Marketing, WhatsApp-Marketing, sich mit irgendwie Community und Co. zu beschäftigen. Ja, das heißt, der Bereich wird immer mal wichtiger und ist halt extrem wichtig für deine Profitabilität. Ja, das heißt, du brauchst hier jetzt einen Vollzeit-Retention-Manager, der sich um Flows kümmert, um Winback-Sequenzen, der Newsletter aufsetzt, auswertet. Es macht jetzt aber auch hier Sinn, gegebenenfalls je nach Case ein Subscription-Modell einzuführen. Es macht Sinn, jetzt über Community-Building weiter tiefgreifender nachzudenken. Beispielsweise TurboGreen gibt es dann irgendwie die Rasenpflege-Akademie zum Beispiel. Oder More Nutrition macht das ja sehr, sehr stark, dass die richtig eine Community über die Marke auch aufgebaut haben. OACE macht das zum Beispiel auch als Fashion-Brand im Sportbereich halt mega geil, dass die richtige Fanbewegung dahinter haben. Und darüber sollte ich jetzt halt nachdenken, beziehungsweise da sollte ich jetzt auch entsprechend Zeit rein investieren, dass sich deine Kunden halt auch mit deiner Marke identifizieren und da auch immer mal wieder mehr Bestandskundenumsätze, wiederkehrende Bestellungen im Grunde ja generiert werden. Ja, dann komme ich zum dritten Wachstumsthema, das ist das Thema organischer Content. Ich bin kein Freund davon, in sehr früher Phase sehr, sehr viel Zeit in organischen Content rein zu investieren, weil man einfach zu wenig Rückmeldung bekommt auf die niedrige Reichweite, die man am Anfang hat. Aber ich bin ein Riesenfreund davon, spätestens ab diesem Level, ab 10 Millionen Euro Jahresumsatz, halt mehr in organischen Content rein zu investieren, denn es gibt super viele Synergieeffekte. Denn wenn du organischen Content generierst, dann generierst du ja Bild, Text, Video, Content und kriegst dafür eine Rückmeldung. Die Beiträge werden geteilt, du kriegst Feedback und so weiter und so fort. Das heißt, du kriegst über organischen Content auch gleichzeitig Ideen für Ads. Gleichzeitig generierst du weitere Touchpoints und wie ich vorhin sagte, deine Customer Journey wird auf diesem Level länger und dementsprechend ist es wichtig, dass du jetzt auch mal gratis Touchpoints generierst und nicht nur alle Touchpoints bezahlt sind. Und aber auch jetzt hier in die Langfristigkeit von organischen Content zu investieren, lohnt sich jetzt halt auch hier auf diesem Level, weil es nur ein kleiner Teil von dem Werbebudget ist. Und du solltest ab diesem Level jetzt mal Minimum 1, eher 2, 3, 4 Vollzeitstellen haben in deinem Team, die sich mit organischem Content beschäftigen. Ein Beispiel ist EduBilly, die haben zum Beispiel einen Ratgeberblog für Ernährung und Gesundheit, die haben ein eigenes Frauenforum, also EduBilly als Nahrungsergänzungsmittelbrand, wo sie sehr, sehr viel Content liefern. Die haben eigene sogenannte Science Writer, die einfach nur dafür da sind, wissenschaftlichen Content zu produzieren. Beispielsweise bei TurboGrün ist es so, die machen seit Jahren organischen Content im Kurz- und Langvideobereich. Die haben bei Instagram 45.000 Follower. Und jetzt durch den Thomas Müller Deal und die Thomas Müller Kooperation ist da natürlich nochmal mehr Vertrauen reingekommen und nochmal mehr Reichweite auch an der Stelle. Anderes Kundenbeispiel, wie gesagt, Reisung hatte ich vorhin erwähnt. Die haben einen YouTube-Kanal, wo sie einmal auch Koch-Content präsentieren. Also Reisunger verkauft Reis und Reiskocher und auch andere Lebensmittel aus dem ganzen Reis-Gerichte-Bereich. Haben einen YouTube-Kanal mit 19.000 Abonnenten, über 250 Videos, berichten da halt was über verschiedene Rezepte, aber zeigen auch Einblicke hinter das Unternehmen. Es gibt zum Beispiel ein Video Inside Reishunger, da gibt es eine Office-Tour einfach, was einmal für Kunden wichtig ist, aber auch fürs Employer-Branding. Denn auf diesem Level wird es auch immer wichtiger, dass du die richtigen Talente auch für dich gewinnst. Anderes Kundenbeispiel ist Molekular. Molekular sind im Nahrungsergänzungsmittelbereich auch tätig, aber mit klarem Fokus auf Longevity. Und da geht es halt um gesunde Langlebigkeit. Klientel ist hier halt eher gut gebildetes Klientel, höhere Einkommensklassen. Und hier haben sie ein passendes Content-Format für sich, ist der Podcast. Gibt es den Beyond Lifespan Podcast, wo dann Max und Mario, also beide Gründer und Inhaber auch mit von dem Unternehmen, ja einfach zu Biohacking, zu Produkten, zu Gadgets, zu Konferenzen und Co. am Ende Content liefern und sich da zu Themen austauschen und darüber natürlich auch Reichweite, Touchpoints und Vertrauen auch generieren. Und rechne mal für dich um, wenn du jetzt 2, 3, 4 Leute einstellst, sagen wir, jede Person hat für dich Vollkosten irgendwie 5.000, 6.000 Euro im Monat, ja, dann bist du irgendwie im Jahr nachher bei 2 Leuten bei irgendwie 120, 130, 140.000 Euro Personalkosten. Wie groß ist dieser Anteil auf dein Gesamtwerbebudget? Und der ist auf diesem Level halt irgendwann halt sehr gering, irgendwie im 10%-Bereich, 10-15%-Bereich vielleicht. Da lohnt es sich einfach mehr Geld in organischen Content auch zu investieren, weil es einfach einen Hebel hat auf alles. Weiterer Hebel zum Wachstum auf diesem Level, jetzt Hebel 4 von 8 hier fürs Wachstum, ist das Thema Internationalisierung. Wichtig erst, und du weißt, wenn du hier öfter mal eine Folge mitgehört hast, ich bin kein absoluter Fan von Internationalisierung, weil das fast immer zu früh angegangen wird. Das heißt, du solltest dir zuerst die Daten sammeln zu den jeweiligen Märkten und dann den Markteintritt angehen. Grundsätzlich, wenn dein bestehender Markt noch erhebliches ungenutztes Potenzial hat, dann lenkt die Internationalisierung halt von der Optimierung des Kernmarktes ab und führt dazu in Summe zu weniger Wachstum. Weil es vielleicht leichter ist, nochmal jetzt auf dem Level, wo du bist, 5 Millionen, 10 Millionen Euro mehr aus deinem bestehenden Markt rauszuholen, als 5 bis 10 Millionen Euro Zusatzumsatz in irgendwie Frankreich, Belgien, Niederlande oder Norwegen und Schweden zu generieren. Was solltest du dir vorher an Daten anschauen, ja, wenn du in den neuen Markt eintrittst? Ja, wir machen das immer so, dass wir im ersten Schritt erstmal in Richtung Google reingehen und erstmal eine Keyword-Analyse machen. Denn auf diesem Level hat man eigentlich immer einen sehr, sehr guten Google Ads-Datenpool. Man kann sich jetzt einfach mal die besten Keywords rausziehen, die in Gruppen einteilen und diese Keywords dann vom Suchvolumen her in den unterschiedlichsten Ländern einfach mal abchecken. Und wenn ich jetzt sehe, und ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel am Kunden Küchenkompane, wo wir das Ganze mal analysiert haben, wo wir dann uns verschiedene Bereiche angeschaut haben. Beispielsweise das Thema, ich betrachte jetzt mal gerade nur für das Thema Messer Schärfer, Damastmesser und Küchenmesser als Keyword-Gruppe. Und hier haben wir zum Beispiel gesehen, dass wir in Frankreich für alle diese drei Themen ein super Suchvolumen haben. Aber wir schauen uns dann gleichzeitig nochmal das CPC-Level an. Also was zahlen wir hier pro Klick? Und hier haben wir gesehen, dass wir in Frankreich vom CPC-Level höher waren als in unserem bestehenden Markt. Und jetzt ist ja die Frage, erwarten wir, wenn wir in einen neuen Markt eindringen, dass die Conversion Rate besser ist oder schlechter ist? In der Regel, in 90% der Fälle ist die Conversion Rate in einem neuen Zielmarkt erstmal schlechter. Ja, weil deine Botschaften passen noch nicht so genau. Du kopierst meistens irgendwie die deutschsprachigen Botschaften auf den Fremdmarkt. Aber du kennst vielleicht dieses Beispiel in Corona-Zeiten, als es Panik gab, die Deutschen haben Klopapier gekauft, die Franzosen haben Wein gehamstert und so ist jedes Land einfach ein Stück weit anders. Und dementsprechend sind deine Botschaften aber noch nicht so sehr on point, du bist unbekannt in dem neuen Markt und dementsprechend wird deine Conversion Rate erstmal schlechter sein. Das heißt, was du haben möchtest, du möchtest ein relevantes Volumen haben im Markt, aber einen niedrigeren CPC, weil du wirst immer mit einer niedrigeren Conversion Rate, also fast immer mit einer niedrigeren Conversion Rate starten. Das heißt, Frankreich, schönes Volumen, aber ja, eben zu hohe CPCs. Wenn ich das dann aber mit Italien vergleiche, ist es so, Italien ist jetzt ungefähr von der Marktgröße in diesen Keyword-Gruppen ungefähr so die Hälfte bis ein Drittel von Frankreich, aber vom CPC her auch bei der Hälfte oder Drittel sogar von unserem aktuellen CPC. Das heißt, wenn ich jetzt Richtung Italien gehe und die Conversion Rate ist jetzt nur halb so groß wird es aber immer noch eine ähnliche Profitabilität haben, weil mein CPC nur die Hälfte kostet. Und das ist die Recherche, die man mal machen sollte. Dasselbe kann ich auch bei Meta machen. Da ist es nur dann vielleicht nicht ganz so straightforward, weil ich dann eher auf demografische Gruppen gehen muss, bestimmte Kohortengrößen analysieren muss und so weiter. Aber sowas solltest du machen und daraufhin zu entscheiden, lohnt es sich in einen bestimmten Markt reinzugehen und in welchen solltest du perspektivisch zuerst reingehen und mit welchen Produkten. Ja, und wenn das dann analysiert wurde, dann treff die Entscheidung. Aber stell dir bitte vorher mal die Frage, ist es leichter, jetzt nochmal 5 bis 10 Millionen Euro mehr im bestehenden Markt zu machen als im Ausland, weil sonst lenkt das halt wieder ab und du verlierst das Potenzial im eigenen Markt. Kommen wir zu Wachstumshebel Nummer 5 von 8 hier und das ist jetzt das Thema Recruiting. Und hier solltest du jetzt und hast du wahrscheinlich schon die ein oder andere gute Recruiting-Entscheidung getroffen, aber auch die ein oder andere Recruiting-Fehlentscheidung. Und wichtig ist es jetzt, dass du jetzt hier auf diesem Level dich zu einem richtig guten Arbeitgeber entwickelst. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du anfängst, jetzt hier irgendwie eine Tischtennisplatte und einen Kicker bei dir aufzustellen und die Leute alle irgendwo bei dir, keine Ahnung, auf der Arbeit rumchillen, sondern ich meine damit, dass du dir klar bist, was ist deine Unternehmenskultur, was sind deine Werte. Du brauchst Strukturen, dass deine Mitarbeiter eine klare Karriereperspektive haben. Ja, du brauchst ein klares Onboarding für deine Mitarbeiter, eine geile, auch eine gute Feedback-Kultur, wo du basierend auf Zielen und KPIs deine Mitarbeiter feedbackst. Ja, du brauchst aber auch einen klaren Hiring-Prozess, wo du genau die klaren Kriterien weißt, auf Basis wessen Kriterien müssen erfüllt werden, damit halt entsprechend jemand bei dir auch eingestellt wird. Wie prüfst du das aber auch entsprechend ab? Sehe eine Einstellung von einem Mitarbeiter immer wie einen Immobilienkauf. Denn am Ende hat ein guter Mitarbeiter eine richtig, richtig gute Rendite für dich, aber ein schlechter kann auch richtig, richtig teuer werden. Denn selbst wenn du dich von dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin nach irgendwie 3-4 Monaten trennst und der Mitarbeiter hat jetzt irgendwie ein Gehalt gehabt von, keine Ahnung, 4.000 Euro, dann hast du mit Lohnnebenkosten locker 5.500 Euro im Monat gehabt, mal 4 Monate bist du dann irgendwie wieder 20.000, 25.000 Euro Kosten, plus du hast Umwerfung im Team, einen Haufen Nerven, was es dich gekostet hat, plus Zeit, weil der Mitarbeiter geht ja in der Regel, weil er keinen guten Job gemacht hat und gleichzeitig hat es ja auch noch Geld gekostet. Das heißt, eine Fehlentscheidung bei einem Mitarbeiter kostet dich mal locker 40.000 Euro plus Wachstumspotenzial plus Umwerfungen im Team und Co. Also es kann auch da mal schnell in Richtung 100.000 Euro und mehr gehen, was es einfach an Potenzial bei dir liegen lässt und kostet. Ja, deswegen hier ganz wichtig, hier klare Strukturen, Prozesse und Co. aufzubauen. Auch da fällt mir geradezu ein, mache ich vielleicht einfach nochmal eine extra Folge. Wie sieht unser Recruiting-System aus? Wie haben wir das aber auch zum Beispiel bei EduBilly, bei TurboGrün, bei Olivenzauber auch mit aufgebaut, bei Tolymp und anderen auch. Da kann ich sonst auch nochmal eine Folge zu machen. Wenn das für dich auch nochmal interessant ist, wenn du da sonst auch nochmal Fragen an mich hast, du kannst mir auch gerne jederzeit bei LinkedIn, bei Instagram oder so schreiben, dann kann ich da auch gerne mal eine Frage oder ähnliches beantworten. Kommen wir zum drittletzten hier von meinen 8 Wachstumshebeln, nämlich das Thema Liquidität und Lieferanten. Ja, was hat jetzt Liquidität mit Lieferanten zu tun? Ganz einfach. Und das solltest du jetzt dir hier einfach mal fragen. Ist deine Liquidität gerade gut? Ist die ausreichend, sodass du irgendwie 6-8 Wochen Liquiditätsreichweite hast? Vielleicht auch sogar 10 Wochen. Wenn die Antwort ja ist, ja, dann kann es vielleicht Sinn machen, sogar deine Ware beim Lieferanten früher zu bezahlen, um einfach Geld zu sparen. Ja, du könntest ein Skonto ziehen von 2% oder 4%. Du könntest vielleicht auch mit Volumengarantien arbeiten, dass er dir dann beim Gegenzug Preisgeständnisse gibt, also Preiszugeständnisse. Denn am Ende kann, wenn du 3-5% beim Wareneinkauf sparst, sind das am Ende 3-5% vielleicht auch mehr Profit hinten raus. Wenn du jetzt aber sagst, Liquidität ist bei mir ein Thema, dann sollst du mit deinem Lieferanten verhandeln und mal schauen, kannst du vielleicht andere Zahlungsziele verhandeln? 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage Zahlungsziel oder 50% Anzahlung, 50% dann halt irgendwie später. Ja, aber du solltest mal deinen Lieferanten als Hebel sehen, als Hebel für deine Liquidität oder auch als Hebel für deine Profitabilität. Und auch da, wenn du es noch nicht gemacht hast, du solltest auch jetzt hier Minimum und spätestens einen zweiten Lieferanten haben, eher einen dritten oder vierten, einmal um das Risiko zu diversifizieren, aber auch, damit du eine stärkere Verhandlungsposition hast in Preisverhandlungen und Co. Kommen wir zum jetzt 7 von 8 Wachstumshebeln und zwar ist jetzt das Thema Tech-Stack und BI. Du solltest jetzt nochmal checken, auf welcher technischen Basis steht denn überhaupt dein Shop. Ist das Ganze überhaupt stabil? machst du noch irgendwie super viel händisch in bestimmten Prozessen. Denn am Ende ist jetzt hier wichtig, dass du deine Daten parat hast, um schnelle und richtige Entscheidungen zu treffen. Aber sollst auch dein Tech-Stack überprüfen. Manche Sachen machen vielleicht nochmal Sinn, deine Warenwirtschaftssystem zu optimieren. Vielleicht, wenn du auf einer Basis Shopify-Lizenz bist, auf Shopify Plus zu gehen. Einmal um Payment-Gebühren zu sparen, aber auch um vielleicht noch detailliertere Optimierungen und Anpassungen zu machen. All das solltest du jetzt auf dem Level entsprechend prüfen, denn wer jetzt hier noch irgendwie ab 10, 15 Millionen Euro Jahresumsatz noch mit manuellen Reports und irgendwelchen Excel-Dashboards arbeitet, der trifft einfach Budgetentscheidungen auf Basis von Vergangenheitsdaten mit Zeitverzug. Und Zeitverzug kostet dir einfach Marge, Geld und Wachstumstempo. Und du musst einfach bestimmte Sachen tagesaktuell wissen, gerade wenn du ein sehr saisonales Geschäft hast. Das heißt, alles, was so im Outdoor-Thema ist, alles, was Richtung Weihnachtsgeschäft geht, brauchst du es einfach tagesaktuell wissen, um das reinzuziehen. Wir fordern das immer bei unseren Kunden ein. Wenn es das nicht gibt, dann schaffen wir diese Datenbasis selbst, weil wir einfach in diesen Peak-Phasen genau wissen wollen, teils tagesaktuell im Intraday-Media-Buying, können wir denn jetzt auch die Budgets aufdrehen, damit unser Kunde weiter wächst, aber das entsprechend dann auch profitabel. Kommen wir zum achten und damit letzten Wachstumshebel, den ich für dich habe, und das ist das Thema Prozess und Automatisierung. Und damit natürlich verknüpft KI. Wäre auch komisch, wenn ich jetzt nicht das Wort KI in den Mund nehmen würde. Ich habe es nämlich noch gar nicht gesagt in dieser ganzen Folge. Wichtig ist, es gibt zwei größere Automatisierungshebel. Du kannst einmal Kosten senken oder du kannst deine Entscheidungen verbessern. Wie solltest du in puncto Kostensenkung vorgehen? Du solltest dich fragen, was sind deine größten Bereiche, wo am meisten Dinge noch irgendwie händisch gemacht werden? Und da ist natürlich der größte Hebel. Das ist in der Regel im Bereich Lager und Lagerautomatisierung. Das heißt Einlagerung, Kommissionierung, Versand. Das zu digitalisieren, dass da die Fehlerquote sinkt, aber auch der Durchsatz steigt. Das geht aber auch schon weg von irgendwie KI und Automatisierung. Kann auch einfach sein, dass du mal deine Laufwege im Lager nochmal durchoptimierst. Der nächste größte Hebel in der Regel ist das Thema Creatives, weil es einmal in Creatives Geld kosten, ja, wenn du Freelancer, Grafiker, Videocutter, Copywriter und Co. dafür bezahlst, aber auch Drehs machst, die kosten alle Geld. Aber am Ende auch mehr Creatives bringen am Ende auch ganz oft bessere Ergebnisse in den Ads. Das heißt, im Bereich Creatives bessere Prozesse, Automatisierung und Co. zu haben, spart nicht nur Geld, sondern bringt am Ende auch wiederum mehr Geld. Ein weiterer Punkt, wo man oft die Kosten senken kann, ist beim Thema Retourenmanagement. Hier ganz klare standardisierte Abläufe zu haben, aber auch über Software die Bearbeitungszeit und die Kosten pro Retoure auch einfach deutlich zu senken, weil das wird hier ein Thema sein. Selbst wenn du nur 3-5% Retouren hast, wirst du mittlerweile einiges an Retouren dann trotzdem generieren. Außerdem weitere Sache beim Thema Retouren, kannst du auch mal überlegen, was kannst du mit den retournierten Artikeln zum Beispiel machen? Ja, könntest du damit noch weiterhin was anstellen? Kannst du die irgendwie recyceln? Kannst du die vielleicht anderweitig verwenden? Und so weiter und so fort sind auch hier wieder andere Themen. Weiterer Punkt beim Thema Automatisierung ist, wenn du Dinge automatisierst, können sie deine Entscheidung verbessern, weil du einfach schneller Zugriff hast auf Daten und nicht erst irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Tage warten musst, bis du diese Daten hast. Da geht es ums Thema Buchhaltung. Das heißt, dass du einen automatisierten Abgleich von Zahlungen hast, Lager, Plattformgebühren und Co. Das heißt, dass du deinen Monatsabschluss mal in Stunden hast und eben nicht erst in Wochen. Und noch schlimmer, deine BWA halt erst irgendwie 1-2 Monate nach Ablauf siehst, sondern in der Regel solltest du deine BWA immer am 10. eines nächsten Monats haben. Das heißt, du solltest am 10. Mai deine BWA haben für den April. Dann solltest du deine Datenauswertung beschleunigen, das heißt eigene Dashboards bauen, die automatisch befüllt werden, wo es jetzt nicht mehr notwendig ist, dass irgendwelche Daten händisch in irgendwelche Excel-Tabellen eingepflegt werden. Und weitere Sache ist, deine Systeme besser und nahtloser zu integrieren, dein Shop, dein Warenwirtschaftssystem, Werbekanäle und Co., dass hier alle Daten miteinander sprechen, was auch spätestens jetzt im Bereich KI immer mal wichtiger wird. Wir denken das Ganze immer in Wachstumssystemen. Unser Ziel ist immer, einen, maximal zwei Datenpools zu haben, die wir im Grunde anzapfen können, aus denen wir dann bestimmte Systeme bespielen und bespeisen. Ja? Beispielsweise möchte ich einen Datenpool haben mit deinen gesamten irgendwie Kundendaten, Verhaltensdaten, mit Daten, was sagen Menschen über deine Produkte, was sind die Fragen und so weiter und so fort, um daraus wieder richtige Werbebotschaften und Ads zu entwickeln. Ja, solche Dinge möchte ich anzapfen, um einfach wieder schneller, besser Content, Inhalte und Co. ja, zu erstellen. Ja, ist nur mal ein Anwendungsbeispiel, aber auch wenn du zum Beispiel Verkaufszahlen, Lagerbestände und Co. schneller, besser für dich ermittelst, dann besser Forecasting machen kannst, wie schnell sich bestimmte Artikel drehen in bestimmten Monaten, in bestimmten Saisonalitäten, kannst du wiederum besser Ware bestellen, wenn das schneller in den Einkauf reinläuft und so weiter und so fort. Ja? Damit wäre ich am Ende hier von dem heutigen oder von der heutigen Folge und auch leider am Ende hier von meiner dreiteiligen Serie, so schade es ist. Ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen. Ich will das nochmal zusammenfassen mit 12 Takeaways hier für dich. Also, was solltest du jetzt für dich mitnehmen, wenn du jetzt gerade auf dem Weg von 10 auf 30 Millionen bist? Was sollst du mitnehmen? Ja, du sollst mal mit uns sprechen. Also trag dich mal ein für ein Erstgespräch. Nein, also jetzt mal im Ernst. Was sollst du? Also bitte im Ernst, mach das. Also was sind jetzt meine 12 Takeaways? Rechtsprüfung machen. Das heißt, Domains sichern, Markenrechtsthemen checken, Produktkennzeichnung checken, solche Themen. Dann hatte ich gesagt, dein CM3, also dein Deckungsbeitrag 3, sollte Minimum mal über 15% liegen, damit du auch noch Geld hast, weiterhin zu investieren in Wachstum und Co. Idealerweise also wirklich über, wenn unter 15, absolute Alarmstufe rot, ja, so 20-25% ist oft sehr gesund. Dann bewertest du jetzt deine Kanäle anders. Das heißt, MER wird wichtiger, POAS schlägt ROAS, aber auch wir schauen vor allen Dingen auf den AMER oder auf den APOAS. Das heißt, wir schauen uns an, wie viel vom Gesamtwerbebudget, also wie viel Werbebudget investieren wir, aber zu wie vielen Neukunden führt das und wie profitabel sind diese Neukunden nach Abzug von Warenkosten, Fulfillmentkosten und Co. Das sind Kennzahlen, die man sich anschauen sollte, weil eben Customer Journeys komplexer sind. Genauso solltest du deswegen auch mit Inkrementalitätstests arbeiten. Dann ist es wichtig, hier mehr in dieser Wachstumsphase stärker in Retention zu investieren. Hier lohnt es sich in der Regel, eine Vollzeit-Inhouse-Person zu haben, die das ganze Thema jetzt hier auch betreut. Falls du da keine seniorige Person findest, dann lohnt es sich hier nochmal in einen guten Dienstleister zu investieren, zahlt sich in der Regel immer aus. Organischer Content, hatte ich drüber gesprochen, ist der günstigste Creative Pool, den du aufbauen kannst und dann war auch ein sehr günstiger Touchpoint Pool. Weil deine Customer Journey komplexer wird, brauchst du jetzt halt auch organischen Content und hier solltest du mal 1, 2, 3, 4 Mitarbeiter haben, die sich nur mit organischem Content beschäftigen. Internationalisierung kannst du hier auf dieser Phase angehen, aber es startet hier mit Daten, nicht mit Bauchgefühl. Dann solltest du vorsichtig sein in dieser Phase, was in-house du, aber du solltest Dinge in-housen, aber wenn du eine neue Sache startest, einen neuen Kanal antestest zum Beispiel, dann solltest du es erst outsourcen, jemanden in-house haben, der dann die Agentur, den Dienstleister halt steuert und dann perspektivisch die Agentur, den Dienstleister halt nutzen, um dann das Wissen auch in-house zu bringen, damit du dann in-house-Effizienzen und Co. dann auch nutzen kannst. Dann solltest du mit deinen Lieferanten verhandeln, je nachdem. Wenn du eine hohe Liquidität hast, dann solltest du über Preise nachdenken, Volumengarantien, die am Ende zu niedrigeren Einkaufspreisen bei dir führen. Wenn du ein Liquiditätsthema hast, dann solltest du über Zahlungsziele verhandeln. Dann ist es wichtig, ab 10, 15 Millionen Euro ist Datenbasis oft dein Engpass, nicht das Budget. Du musst ganz genau wissen, wo du dein Budget investierst, damit du es richtig und profitabel investierst. Dann ist es wichtig, auch in dieser Phase flexibel zu bleiben, was Rekrutierung angeht. Inkrementalitätstests, hatte ich vorhin nochmal gesagt, sind ganz wichtig, um wirklich zu entscheiden, welche Kanäle wirklich Umsatz erzeugen. Und last but not least, hatten wir über das Thema Prozessautomatisierung gesprochen. Das spart nicht nur Geld, sondern es verbessert auch die Entscheidungsqualität und aber auch die Geschwindigkeit im Output. Aber auch die Qualität im Output kann sich teils auch verbessern. Das war's, wie gesagt, von heute. Bin jetzt auch schon knapp bei einer Stunde. Ich hoffe, die dreiteilige Serie hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass doch gerne eine Bewertung hier beim Podcast. Das hilft uns. Und schau doch gerne auch nochmal bei mir im YouTube-Kanal vorbei oder entsprechend bei LinkedIn, bei Instagram oder ähnliches. Da bin ich eigentlich soweit am aktivsten. Ansonsten möchte ich dich sehr, sehr herzlich einladen, mit uns einfach mal in eine ganzheitliche Shop-Analyse zu springen. In dieser Analyse definieren wir und analysieren wir individuell und kostenfrei deine aktuelle Situation und definieren die größten Wachstumschancen und erstellen daraus einen glasklaren Wachstumsplan für dich und für deine nächsten 6 bis 18 Monate. Ganz klar priorisiert. Wie kommst du dahin? Du gehst einfach mal unten in den Shownotes auf den Link oder gehst einfach auf die evolve-digital.de und trägst dich dort mal über einen Analyse-Gesprächs-Button einfach mal für einen kurzen Rückruf ein. Dann melden wir uns bei dir, machen einen Termin aus und unterstützen dich womöglich in Zukunft als Partner deiner Seite für deine nächste Wachstumsstufe. Aber, wie gesagt, wichtig ist, wir gehen immer im Vorhinein in eine fundierte Analyse rein, um auch ganz klar zu wissen, was ist denn jetzt dein größter Wachstumshebel, wo sollten wir überhaupt unterstützen, wo sollten wir operativ voll unterstützen, komplett done for you, oder wo sollten wir einfach unterstützen, indem wir in Sparring mit deinem Team reingehen. All das machen wir bei Evolve seit Jahren, mit einem Team mittlerweile aus 22 Leuten Vollzeit. Von daher melde dich da gerne mal. Wir können da mit Sicherheit sehr, sehr, sehr gut unterstützen, damit du auch so eine Wachstumsgeschichte hast, wie ein Turbogrün, wie ein Olivenzauber und Co. In dem Sinne wünsche ich dir alles Gute, freue mich da von dir zu hören. Ansonsten bis zum nächsten Mal oder bis bald. Mach's gut, dein Sebastian. Ciao.